Starset FFM, der FFM-Podcast.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Klaas Scholt-Albers, heute mit einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern überhaupt. Damals mit Ich und Ich, 2013 das erste Soloalbum. Mittlerweile gibt's das dritte, Adel Tawil. Aber du feierst nicht nur dein neues Album, sondern du bist vor kurzem auch Papa geworden. Also herzlichen Glückwunsch und hi Adel.
Hi, moin moin. Ja, Papa bin ich auch geworden, aber nicht gerade, aber ist schon eine Weile her. Aber, ja. Auch das ist ja natürlich jetzt ein aktuelles Thema bei mir. Ich habe das dann veröffentlicht, dass ich Papa geworden bin, weil ich vorher schon, das ist nur zur Erklärung, vorher schon abgeschossen worden bin mit einem Kinderwagen von einem Boulevardmagazin. Und das hat das dann gedruckt und dann dachte ich, okay, ich sag das jetzt und damit ist es raus. Und
damit bist du dann in die Offensive gegangen quasi.
Genau, genau. So musste ich das dann machen.
Du hast ja noch nicht das Geschlecht deines Kindes verraten, ja. Auch absolut zu Recht. Du hältst es lieber im Privaten.
Genau, ich bin einfach der Meinung, dass Kinder selber entscheiden müssen, ob sie in der Öffentlichkeit sein wollen oder nicht. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt ein bekannter Musiker bin. Ich finde auch ganz normal aufwachsende Kinder sollten nicht ohne ihr Wissen bei Instagram und so, also ohne dass sie es verstehen auch, überall hier Postings und so weiter. Also ich finde es irgendwie merkwürdig. Ich habe für mich entschieden, das nicht zu machen. Zusätzlich kommt natürlich, dass ich nicht sehr in der Öffentlichkeit stehe. Mhm. Und da, ey, wer weiß, weißt du, es kann ja sein, dass das Kind später sagt, so, ey, ich hab da gar keinen Bock drauf, Papa. Mach du diesen komischen Quatsch da im Fernsehen und im Radio und auf den Bühnen. Ich hab eine ganz andere Vorstellung vom Leben.
Das sind Themen, mit denen du dich vielleicht vorher gar nicht so intensiv auseinandergesetzt hast. Es gibt bestimmt eine ganze Latte an Sachen, die jetzt auf dich zukommen, bei denen du dachtest, da muss man ja auch dran denken.
Das ist eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet. Also man glaubt gar nicht alleine, was für ein Markt Kinder sind. Plus, dass es auch noch im Internet richtig abgeht. Also wenn du dich zum Beispiel mit etwas beschäftigst wie Kindergarten, ne? Mhm. Und da gibt es doch die zwei piesigsten Kindergärten, sind ja so Montessori Kindergarten und Waldorf Kindergarten. Ne?
Genau.
So, dann habe ich mir das mal angeguckt. Guck dir das mal an, was da in den Kommentaren, die haten, die haben Battle, Beef. Die Waldorf-Kindergarten-Leute sagen, geht auf keinen Fall zu Montessori, die sind überhaupt nicht cool. Und dann die Montessoris haten voll auf die Waldörfer und du denkst wirklich so, was geht hier ab?
Es ist also eine neue Welt, aber natürlich auch für dich als Musiker viel mehr Inspiration.
Genau, also jetzt wird es an Geschichten definitiv nicht mehr mangeln, weil man natürlich so Leben live sieht, wie es sich entwickelt und also ist es natürlich ein tolles Ding und für mich war es auf jeden Fall höchste Zeit, dass ich jetzt mal ein bisschen ruhiger werde.
Ich möchte zwar erstmal mit dir nicht über das Album sprechen, sondern erstmal ein bisschen was anderes umreißen. Trotzdem komme ich jetzt nicht drum herum. Neues Ich, ein Song auf deinem Album, ja. Habe ich schon gedacht, okay, da merkt man, du hast jetzt einen neuen Lebensabschnitt erreicht.
Ja.
Wenn der Song anfängt, hört man Kinder lachen.
Ja.
Vielleicht kannst du was zum Song sagen.
Ja, der Song in dem Lied Neues Ich. Das hört man ja, dass das einfach jemand Neues auf dieser Welt ist. Es gibt ein neues Ich und das ist Teil von mir. Also das bin ich ja da, ne? So, es ist das großartigste Gefühl, wenn Leben auf die Erde kommt, so. Und das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so unfassbar, fast schon magisch, heilig. Also es ist wirklich so, wow, was geht hier ab? Also dass die Natur auch einen mit so einer Wucht trifft, hat man nicht vorher so erlebt. Also ich kenne kein vergleichbares Gefühl.
Ein bisschen wie ein Mini-Me, ein neues Ich.
Ja, genau, so Mini-Me ist ja dann auf einmal da. Also es ist ja dann, Eltern werden das verstehen können, dass es... Das ist eine Zäsur im Leben. Es ist das erste Mal, dass man und eine andere Form von Liebe und so, also da geht's richtig ab innerlich und aber wunderschön und das Ereignis ist natürlich sehr persönlich, ja, aber ich wollte ein Lied darüber machen, das musste einfach sein und die Leute, ich hätte nicht mit diesen so krass positiven Rückmeldungen gerechnet. Also es gibt so, ich krieg so viele Mails und das ist jetzt unsere Hymne für unsere Kinder und so und ich immer so, wow, ey, geil.
Es ist ja ein Wunder eigentlich, dass du hier stehst und dass es dir gut geht, denn vor knapp 3 Jahren sah es ja ganz schön übel aus. Das war ja wirklich dick auch in den Medien. Du hattest einen sehr, sehr schlimmen Unfall, 4 Halswirbel waren gebrochen. Du hast dich aber... Ja, gut erholt, sonst würdest du ja auch nicht hier so fröhlich stehen. Und das hat einiges bei dir verändert. Wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Du bist zum Beispiel aktiv in der Hannelore Kohl Stiftung.
Genau, die Hannelore Kohl ZNS Stiftung. Und da geht es darum, dass es ja Menschen mit schwerem Schädelhirntrauma nach einem Unfall zum Beispiel oder auch nach anderen Krankheiten, dass denen geholfen wird, auch den Angehörigen, dass wir viel für die Vorbeugung machen. Also es ist eine Stiftung, die wirklich sehr, sehr gute und wichtige Arbeit leistet, um anderen Menschen zu helfen und unterstützend dabei zu sein. Wir werden Aktionen machen, dass die Kids Fahrradhelme, dass überhaupt alle Fahrradhelme tragen sollen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass das keine Pflicht ist, ja, sondern es sollte eigentlich klar sein, dass das wichtig ist. Ja, und da engagiere ich mich, weil ich natürlich nach meinem Unfall erstmal so ein bisschen raus war, ja, also und dann
ganz klar
genug Zeit hatte in der Reha und beim Genesen zu überlegen, was willst du eigentlich vom Leben? Du hast jetzt wirklich, ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin auch so dankbar für dass ich das machen kann, was ich liebe, Musik, und ich war viel unterwegs und wir haben alles mitgenommen. Wir haben den Rock'n'Roll auch so ein bisschen gelebt, auch wenn man davon nicht viel weiß. Aber da war dann klar so, ey, was ist wirklich wichtig, Adel? Du gestaltest ja dein Leben. Was willst du vom Leben? Und da war dann eben klar, dass ich erstens was zurückgeben möchte und dass es für mich auch Zeit wird, eine Familie zu gründen und so weiter. Und dann ging diese Liste noch weiter und das sind so Dinge, die ich jetzt angehe, und es macht riesen Spaß.
Und das ist nicht nur einfach irgendwo hinsetzen wie im Studio, Musik hören und losschreiben, sondern du musst da richtig ackern, denn ja, du bist El Presidente.
Genau, ich bin da der Präsident, da wirst du richtig gewählt zu und dann bist du da wirklich auch engagiert. Also es ist nicht so, dass man da ein Foto macht, irgendwie Daumen hoch und dann sieht man nichts mehr sieht man den Künstler nicht mehr, sondern ich bin da wirklich immer am Start. Wir machen tolle Aktionen, wir spielen Fußball gemeinsam mit Betroffenen, haben wir gekocht. Das war auch echt interessant und super lustig, man glaubt es kaum. Also da war von bis, ne? Da waren Leute im Rollstuhl dabei, da waren Leute, die konnten nur einen Arm bewegen, und dann versuchen wir zu kochen. Und wir haben die ganze Zeit Witze gemacht und so. Also man denkt dann immer, man hat am Anfang natürlich, ich ja auch, so eine gewisse
Distanz,
Berührungsängste, und, ja, genau. Und dann merkt man, ey, das sind ganz normale Menschen, die sind richtig, richtig gut drauf, die kämpfen und sind optimistisch, und das hat dann wirklich richtig Spaß gemacht. Da gab es so ein Buch, Kochen für Einarmige.
Okay, krass.
Ja, und dann merkst du erstmal, dann habe ich das mal ausprobiert. Und dann merkst du erstmal, wow, okay, du musst dich schon richtig umstellen, wenn du mit einer Hand alles machen musst. Und das sind wirklich Erfahrungen, die nehme ich für mein ganzes Leben mit. Das ist so, so schön.
Ich weiß ja auch, du warst oder bist eigentlich begeisterter Mountainbike-Fahrer, hast dein Fahrrad aber verkauft dann auch.
Nee, das war mein Motorrad.
Okay. Also,
das war Motocross.
Mhm.
Da habe ich mal als Kind gemacht, ne? Also mein bester Freund, der hatte so eine ganz kleine Kindermaschine und ich habe da mitgemacht. Und dann Jahrzehnte nicht mehr. Und dann hatte ich mir jetzt einfach, weißt du, so Midlife-Crisis-mäßig, so, ey, ich hole mir jetzt so wieder, ich fange wieder richtig an, ich werde richtig Profi.
Ich hole mir eine Lederjacke.
Ja, ey, Motocross. Nee, richtig so mit allem, mit Ausstattung.
Okay.
Und dann war der Unfall. Und dann war ich wirklich so, okay, alles weg. Maschine weg, alles weg. Mich kriegt keiner mehr auf so eine Motocross-Strecke, weil das Risiko gehe ich jetzt nicht mehr ein.
Ja, das glaube ich. Also wenn man das einmal mitgemacht hat, dann denkt man über viele Dinge zweimal nach.
Genau, absolut.
Du bist aber auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mal gelesen, du bist wassersportbegeistert.
Genau, Kitesurfen liebe ich.
Da kann ja eigentlich weniger passieren, oder? Ja. Ist das Risiko ärmer?
Also es kommt ja immer drauf an. Die Risikobereitschaft hängt ja von dir ab, ne? Wenn du jetzt beim Kitesurfen, in Ägypten ist sehr empfehlenswert. Es ist wunderschön, am Roten Meer kann man wunderbar tauchen, aber eben auch Kitesurfen, da ist toller Wind. Und Kitesurfen ist gar nicht so anstrengend. Es ist halt tricky, wenn man es erstmal aber dann drauf hat, dann geht's. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich kann noch nicht wenden zum Beispiel. Also ich bin wirklich noch Anfänger, aber es macht riesen Spaß. Ich komme aufs Brett und dann kann ich nur in eine Richtung fahren, raus aufs Meer. Und wenn ich dann Angst kriege, dann lasse ich mich einfach fallen.
Ja, genau.
So, dann drehe ich mich um im Wasser und dann wieder den Kite nach oben und dann geht's wieder Richtung Strand. Und so mache ich das im Moment. Andere Leute in meinem Umfeld können das halt viel, viel besser. Aber es macht riesen Spaß. Aber man muss vorsichtig sein. Man darf da auch, es gibt Leute, die springen dann und dann landen sie auf irgendeinem Stein oder so, weil das Wasser zu flach ist, oder landen im Strand. Also man muss auch da, ne, alles keep it low.
Also falls jemand zuhört, der Kitesurf-Unterricht geben kann, ich würde dann gerne vermitteln. Ne?
Ja, sehr gut. Ja.
Es hat sich aber noch was verändert. Du bist minimalistischer geworden. Du musst zu Hause ein bisschen Platz schaffen, logischerweise. Ja. Da wohnt ja jetzt jemand Neues.
Ja.
Du bist jemand, der gerne Schuhe sammelt.
Ja.
Und du wirst jetzt ein paar los.
Genau, also ich habe jetzt einfach gesagt, okay, das ist hat jetzt Dimensionen erreicht, die passen einfach auch nicht mehr in die Wohnung. Man muss dazu sagen, es gibt ja Schuhe, die habe ich da seit 20 Jahren zu stehen. Und von daher habe ich mich jetzt von vielen getrennt. Also wahrscheinlich am Ende werden es mehr als die Hälfte der Schuhe sein, die weg sind. Und ich werde nur noch meine absoluten Favorites, mit denen ich auch so persönliche Geschichten verbinde, die werde ich behalten. Und auch sonst, ich war immer schon ein bewusster Mensch, ja, aber natürlich auch manchmal auch ein Egoist und manchmal so, ey, ja, und ne, als Musiker, du bist ja eh dann, weißt du, auf der Bühne und das läuft schon alles und so. Und jetzt, seitdem ich Vater bin, passiert viel. Mhm. Ich stelle viele Sachen in Frage. Dazu gehört eben auch, weißt du, woher kommen die Sachen? Genau wie bei eurem Strampler jetzt hier, weißt du, der ist halt super, weil er Fairtrade ist. Und man macht sich solche Gedanken nicht so häufig. Und jetzt ist das viel mehr in meinen Fokus gerückt. Dazu gehören natürlich auch die Aktionen von Fridays for Future. Ich muss sagen, da mussten erst die Kinder und Kids und Jugendlichen auf die Straße gehen, damit dieses Thema wirklich allen vor Augen geführt wird. Und jetzt ist es höchste Zeit.
Zum Glück.
Ja. Und ich habe zum Beispiel, also ich bin hier ganz ehrlich, das Erste, was ich gemacht habe, als ich gewusst habe, okay, schwanger, es wird jetzt ein neues Ich geben, war mir ein SUV zu holen. Ein großes Auto, weil natürlich, du denkst, okay, dann Kinderwagen.
Du brauchst eine Familienkutsche.
Genau, Familienkutsche, Kinderwagen rein. Ja, da wird es natürlich ein Jeep, weil was ist jetzt mit so einem Van? Ne? Also, dann bist du erstmal Kinderwagen rein. Ich habe ja auch noch einen Hund und so weiter. So, jetzt haben wir dieses Auto und jetzt schaue ich mich um und denke immer so, ey, okay, Adel, wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir bist, brauchst du es wirklich? Den Kinderwagen kannst du klappen, da gibt es auch viel, viel kleinere Autos und vielleicht auch E-Autos, mit denen das auch wunderbar geht. Und das sind so Schritt für Schritt Dinge, die ich verändern möchte.
So, was sich im Kopf auch verändert bei sich selbst.
Genau, also dass man einfach wirklich, ich will mich überhaupt nicht als Moralapostel oder Weltverbesserer darstellen, sondern ich schaue auf mich und überlege, was kann ich tun, Schritt für Schritt. Ohne dass jetzt da wieder Hater kommen und dann
ja, ja,
und
ja.
E-Auto, oh Lithium-Ionen, die Lithium-Akkus.
Ja, weißt
und so.
Du eigentlich, nach wie vielen tausenden Kilometern sich das erst rechnet und
genau,
so weiter. Klar,
ja.
Die Diskussion kann man da natürlich führen.
Aber in
ne?
so einem Handy ist auch so ein Akku.
Ja, richtig.
Ja, also ab weg, dann schmeißt alle eure Handys in den Müll, weil dann brauchen wir nicht so viel Lithium, ja. Und deswegen, also es ist halt immer so ein bisschen, man muss irgendwo anfangen und das beginnt jetzt für mich.
Aber finde ich ganz interessant. Bei mir zu Hause ist es beispielsweise Plastik, wo ich immer merke, sobald ich eine Plastiktüte mitbekomme, zum Beispiel beim Asiaten was bestellen, zum
Klar,
Mitnehmen,
immer.
Kriegst immer diese Plastiktüten
Richtig,
mit. Ja. Und da dann einfach zu sagen, nee, die Tüte brauche ich nicht, ich nehme das so in die Hand, das passt.
Genau.
Das ist ja schon ein kleiner Schritt, den man dann geht.
Ja.
Ne?
Ja, das Gute ist ja, ich kenne ja Hawaii ganz gut, ne? Weil dort mein Kumpel, mit dem ich viel texte, der lebt ja da. Mhm. Und wenn wir auf Hawaii waren, dort, wo er wohnt, das ist wirklich, die sind sehr naturverbunden, Selbstversorger. Und der Supermarkt, der heißt Island Markets. Ja? So, dann gehst du da rein. Ey, die Leute, da gibt's kein Plastik. Alles ist offen. Du gehst da rein, die Leute kommen und haben ihre Schatullen dabei, also Tupperware und so, in Stofftüten und den Kaffee. Den nehmen die mit so einer Schaufel und packen das rein. Alle möglichen Dinge packen die, ne, frische Sachen, Fleisch und so. Alles wird in diesen eingepackt und mit nach Hause genommen und es funktioniert.
Großartig.
Also, das ist doch das, was, ja, da müssen wir einfach ein bisschen verzichten. Das geht. Es geht. Ohne Verbote. Es geht.
Hawaii ist übrigens ein gutes Stichwort.
Ja.
Also diesen Laden muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich wollte schon immer nach Hawaii fliegen. Ich glaube, das ist ein Wunsch von vielen.
Ja.
Du hast da eine relativ krasse Erfahrung gemacht. Und zwar gab es den Fehlalarm einer Atombombe auf Hawaii. Und du warst vor Ort.
Richtig, wir waren da, wir haben, ich meine, mir passiert ja irgendwie zu jedem Album irgendwas, ne?
Ja, genau.
Aber glücklicherweise, also wir waren dort auf Hawaii, haben am Album, wir waren 2 Monate da, haben am Album gearbeitet und waren insgesamt 8 Leute und wollten runter an den Strand laufen zum Captain Cook Denkmal, ja, und das war ganz früh, es war 7:30 Uhr oder so und dann auf einmal klingelten alle Handys, also es gab so eine Push-Nachricht und in der Nachricht stand, Achtung, bevorstehender Bombenangriff auf die hawaiianischen Inseln, keine Übung, ja, bitte sofort Unterschlupf suchen und ich war so, wow, okay.
Das Verrückte an diesen Nachrichten ist ja auch, dass jeder die kriegt, egal in welchem Netz man ist, du bekommst diese Nachricht.
Das ist irgendwie so gemanagt, dass wirklich alle, die eingeloggt sind, ihr Handy anhaben, kriegen diese Nachricht. Und das war für uns, wir kennen das hier in Deutschland gar nicht, ne? Und es war so erstmal absurd. Wir dachten, soll es jetzt ein Scherz sein? Und dann haben wir eine Amerikanerin gefragt auf der Straße. Wir haben schon gemerkt, die Panik ging los. Mhm. Autos waren am Rasen, alle waren an ihren Handys. Und diese Amerikanerin hat uns nur so außer Atem ich meinte so, hey, do you know something, irgendwie, do you have information? Und sie meinte nur, ja, Trump is starting World War III.
Gänsehaut bekomme ich gerade.
Und ich so, nein, es beginnt. Also es war wirklich dieser kurze Moment, jeder Weltkrieg hat ja irgendwann mal angefangen. Und wir sind hier auf Hawaii und da draußen geht's jetzt richtig ab. Was mit unseren Familien in Deutschland? Wie geht's unseren Freunden? Was, wo wird jetzt was passieren? Das waren so Momente, wo wir wirklich ja uns angeschaut haben. Und ich weiß noch ganz genau, meine ganzen Musiker mit Freunde, wir haben uns angeschaut und waren wirklich so ungläubig. Ich habe in den Himmel geschaut und dachte so, okay, wie wird's sein? Kommen jetzt die Raketen? Was machen wir? Gehen wir runter ans Meer? Gehen wir hoch auf den Berg? So, und dann, manche haben ihre Familien angerufen, ne, weil es ja 12 Stunden Unterschied war. Also hier war dann abends um 7, 8. Und wir haben Bilder gesehen von Menschen, die haben die Gullis aufgemacht, die Kinder da reingepackt und so. Und dann sind wir einfach, da habe ich gesagt, okay, lass einfach losfahren. Ich war am Steuer, wir sind dann einfach echt, ich dachte, okay, Polizei, Sheriff, wir müssen zum Sheriff. Da kriegen wir die Info, wohin geht's, wo sind Bunker, weil auch auf Hawaii gibt es Bunker. Also sind wir zum Sheriff. Der Sheriff das Büro war zu. Und dann dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Dann sind wir ins Krankenhaus. Im Krankenhaus war es dann über eine halbe Stunde her, also wir wussten nichts weiter, über eine halbe Stunde. Und im Krankenhaus, nach 38 Minuten, hat man uns dann gesagt,
Entwarnung.
Ey, das war nur ein Fehlalarm, sorry. Und wir so, Halleluja, was? Okay. War natürlich sehr, sehr erleichtert, aber der Schock saß tief. Wir sind nicht mehr irgendwo wandern gegangen oder so, wir sind ab nach Hause.
Komplett surreal
Leben,
auch.
Genau, Leben genießen, einfach sich hinsetzen, dann haben wir eine Flasche Wein aufgemacht, morgens um 10 und waren so, okay, lass uns den Song machen. Dann haben wir wirklich dieses Lied geschrieben, was auf meinem Album ist und Atombombe heißt.
Verrückt.
Yeah.
Ich kriege die ganze Zeit immer so zwischendurch Gänsehaut, weil man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, da das Gefühl ist, zu haben,
ja, vielleicht war es das jetzt, Krieg. Ja. Genau. Und da sind wir wirklich verwöhnt. Also das muss ich ja wirklich sagen. Im Nachhinein, was mich am meisten erschreckt hat, ist erstens, dass es möglich sein kann. Also es war nicht so, weil ich dachte nur so, okay, Trump, Kim Jong-un, it's possible. Es kann auf jeden Fall passieren.
Ja.
So. Und das Zweite war halt, ey, wir reden über Aufrüsten, wir reden über, ne, und da draußen gibt es Länder, die haben Krieg, für die ist es tagtäglich, die haben tagtäglich diese Angst, oh, kommt da jetzt was, oh, ab in den Bunker, und das will doch kein Mensch, ey, und da muss noch viel mehr passieren.
Das sind alles Dinge, die uns jetzt zu deinem Album führen, denn das sind alles Dinge, die dein neues Album beeinflusst haben.
Ja.
Ein richtig gutes Album geworden, um jetzt einfach mal mit Lob einzusteigen.
Ja, danke.
Ich finde, das ist das beste Adel Tawil Album. Also muss man ja immer
ich
sagen,
so. Nein,
aber es ist wirklich,
so.
Weil es halt thematisch, und deswegen haben wir über diese ganzen Dinge gesprochen, weil es halt thematisch wirklich so umfangreich und so intensiv auch ist.
Ja.
Also da sind Songs drauf, Neues Ich haben wir schon drüber gesprochen, Atombombe haben wir gerade drüber gesprochen, wo eine richtig krasse Geschichte dahinter steckt.
Ja.
Kritische Songs, Ka-Ching.
Ja.
Wo es
um Cash.
Genau.
Cash rules everything around me. Es geht nur noch um Geld, weiter, höher, schneller, weiter. Und da habe ich natürlich auch einen Song zugemacht.
Ja, Konsumkritik, wenn man es mal.
Genau. Ja. Absolut. Brauchen wir das alles? Das ist ja, bei Instagram sieht man das ja wunderbar. Es ist ja nur noch Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Lamborghinis, Ferraris. Es geht nur noch ab.
Man guckt sich auch vor allen Dingen nur noch perfekte Menschen an und denkt sich jedes Mal, oh, bin ich zu dick geworden?
Richtig,
muss ich jetzt hier dies und jenes?
Genau.
Brauche ich ein SUV für die Kinder?
Absolut. Also ich fasse mir da selber auch an die Nase.
Auch ein sehr cooler Song, finde ich, Wohin soll ich gehen?
Ja.
Mit einer, finde ich, guten Zeile auch. In Dresden bleibst du extra 2 Tage länger. Das musst du jetzt mal ganz kurz umreißen. Was bedeutet das?
Also wer mich kennt, Dresden ist für mich einfach eine der schönsten Städte in ganz Deutschland. Muss man wirklich sagen. Neidlos anerkennen, auch als Berliner. Das ist die Elbflorenz. Das sind wunderschöne Gebäude. Semperoper, Frauenkirche. Immer wenn ich in Dresden was zu tun habe, ein Konzertspiel oder so, versuche ich einen Tag vorher anzureisen und noch einen Tag mindestens dran zu hängen. Und habe da mein Stammhotel direkt da am Platz. Und ich liebe das da, ja. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Es ist einmal, Crow hat gespielt am Elbufer, an der Elbe. Und einen Tag später war eben Montag und das ist Pegida-Tag. Und ich wollte mittags mit meinem Hund raus und bin mit meinem Hund so durchs Hotel und will halt mit meinem Hund einen Spaziergang machen, ein bisschen gucken in den kleinen Shops. Ist ja ganz süß da, die Altstadt.
Mhm.
Und dann kamen eben Leute vom Hotel, Concierge und so, und meinten so, ah, sorry, weil ich war ja alleine mit Hund. Ja, Herr Tawil und so, Sie sind ja alleine hier. Ich muss Sie leider bitten, also es ist nicht so eine gute Idee, jetzt da rauszugehen, weil natürlich ist es Montag, es ist viele Leute sind heute Pegida, viele Leute unterwegs und da sind auch manchmal Chaoten drunter und die machen dann irgendwie auch mal Alarm und so und ich bin natürlich, also ich erstmal war ich fassungslos,
ja,
und weil ich
100%.
Dachte so, ernsthaft, das ist die Visitenkarte, die wir als Deutschland abgeben wollen, wenn Touristen hierher kommen, um sich die schöne Semperoper und, genau, und das Elbufer anzuschauen. Ich bin natürlich auch dann trotzdem gegangen, war auch alles okay, aber das war so ein Wake-up-Call für mich, wo ich dachte, ey, okay. Und das zweite war eben, dass ich dann im Fernsehen, habe ich mal gesehen, dass dann Leute sagen zu mir, also über Menschen wie mich, die hier geboren sind, in Berlin geboren sind, ich liebe mein Heimatland Deutschland, ich singe auf Deutsch, ich texte auf Deutsch, ich denke auf Deutsch.
Du stehst ja auch für deutsche Musik.
So, ich stehe für deutsche Musik, ja. Und dann wollte ich ein Liebeslied schreiben für dieses Land, weil ich kenne dieses Land besser als viele der Leute, die da draußen so die Klappe aufmachen und sagen irgendwie, ich bin nur auf dem Papier Deutscher, ja, weil ich so aussehe und Locken habe. Ich war im Norden, im Süden, ich mache seit 20 Jahren Musik, im Westen, im Osten. Ich habe gefühlt in fast jeder Stadt in Deutschland gespielt und kann sagen, repräsentativ ist das nicht für Deutschland. Deutschland ist so, so viel besser als die Leute, die dieses Bild von diesem Land zeichnen. Und deswegen muss man da laut sein. Und dann habe ich gesagt, okay, nein. Auch als Popmusiker, ja, wenn das immer so ein bisschen belächelt wird, so nach dem Motto, oh, es ist ja Pop. Ja, nee, es ist kein Punk oder so, aber es ist trotzdem eine Ansage, weil ich sage, wohin soll ich gehen und frage danach, weil eins ist klar, in Ägypten und Tunesien bin ich der Deutsche. Ich bin nicht der Ägypter oder der Tunesier, die sehen mich nicht so. Und deswegen, da bin ich immer der Deutsche, weil ich auch gebrochen spreche Arabisch. Und von daher, dann sage ich in dem Song, ey, ich werde nirgendwo hingehen, weil du mein Zuhause bist. Dieses Land ist mein Zuhause.
Punkt. Ja. Das war mal eine Ansage, sehr schön. Yeah. Ich finde es auch, passt eigentlich ganz cool, weil du dich ja auch in dem Album so ein bisschen, ich sag mal, fast schon verwirklichst. Ich habe gelesen, du wolltest früher immer als MC ein bisschen rappen und so weiter und warst aber ja ein bisschen großartiger Sänger. Deine Crew wollte nicht, dass du singst. Genau. Auf dem Album rappst du aber schon.
Ja? Boah, leichte Anleihen von
Leichter Sprechgesang.
Leichter Sprechgesang, genau so ist es. Und nein, ich warte doch auf den Moment. Pass auf, ich bereite vor. Irgendwann kommt der richtige Rap-Track einmal. Muss ja auch mal sein. Aber nein, also ich wollte einfach, du hast recht, gewisserweise war das ein bisschen eine Reise auch zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe mit diesem urbanen Sound angefangen. Ich wollte eigentlich immer Rapper sein. aber ich konnte besser singen. Und deswegen bin ich in den Bereich gegangen und bin auch total glücklich darüber. Aber jetzt ist das ja alles unter diesem großen Pop-Merkmal. Also
absolut.
Das gehört so irgendwie dazu und deswegen ist es für mich klar gewesen, dass ich diesen Sound mache.
Du hast ja auch einen Rapper, jetzt in Anführungsstrichen, auch mit aufs Album geholt, Bowser. Ja. Momentan einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Genau. Wenn man sich sein Album aber anhört, was vor kurzem hier rausgekommen ist, denkt man auch, okay, das ist ein astreines Pop-Album.
Ja, genau. Also das vermischt sich. Und das ist ja auch schön, dass sich das so ein bisschen vermischt. Es gibt bestimmt wieder mal die einen oder anderen richtigen Rapper im Sinne von, die dann auch wirklich knallharte Beats und nur noch Rap sprechen, dann kaum Melodie. Feier ich ja auch manchmal. Aber ich finde, Bowser ist so ein Allround-Künstler. Ich finde den wirklich so großartig. Der hat so abgeliefert. Und in dem Lied, das heißt Hawaii, da geht's ja darum, dass man zum Beispiel Liebeskummer hat, keine Lust mehr auf die eigene Stadt, ja, und sagt, ich muss mal ganz weit weg, ich will nichts mehr mit den Leuten zu tun haben. Und dann bist du dort und dann gibt's ja diesen einen Kumpel, den gibt's immer, es gibt immer den einen Typen oder das eine Mädchen, ja, was kommt und sagt, ey Mann, hör auf zu heulen, wir gehen jetzt richtig eintrinken und dann vergisst du das, Frauen gibt's wie Sand am Meer, komm jetzt. Und das ist der Bowser in dem Song, super.
Sehr schön. Was ist das Besondere, wenn du auch hier in Norddeutschland spielst? Du hast vorhin so ganz kurz gesagt, die Norddeutschen, die haben so einen ganz bestimmten Schlag drauf.
Haben sie, genau. Mein Gitarrist ist ja auch aus Ostfriesland und das ist einfach, weiß ich nicht, ich fühle mich total wohl, weil die Leute sind hier auch so geradeaus mit so einer, auch manchmal, man denkt erstmal so, boah, ist er schlecht gelaunt jetzt oder ist er irgendwie sehr distanziert? Aber nein, und wenn man dann, also dann mache ich es mir immer zur Aufgabe, weißt du, wenn ich so einen richtigen Norddeutschen, so eine Kante, weißt du, so ein Typ, so, und dann versuche ich den zum Lächeln zu bringen. Aber wenn der lacht, dann aufs tiefsten Herzen. Und das mag ich so, ist es hier. Und ich muss sagen, hier habe ich wirklich das Gefühl großer Weltoffenheit. Vielleicht liegt es daran, dass man sehr maritim ist. Also das Wasser ist in der Nähe zumindestens. Ja, und irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie schräg angeguckt werde. Und wie sieht der denn aus? Wo kommst du her? Und so. Also ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht hier.
Mit so viel Lob können wir natürlich auch das Interview schön schließen. So kann ich dich auch gehen lassen.
Ja, sehr gut.
Adel, vielen Dank für deine Zeit und euch zu Hause auch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Lust auf das neue Album bekommen. Mit etwas Glück schenken wir euch die CD nämlich, inklusive Autogramm. Die Alben signiert Adel sicher gleich noch für euch.
Ja, sehr gut.
Macht mit, klickt ffn.de und viel Glück und dann viel Spaß mit dem Album.
Starset FFN, der FFN-Podcast.